Heute schon in die Depot-App geschaut, Saidi?
Meine Depot-App nicht, aber ich habe mich natürlich informiert, was die Börsen machen und wo der MSCI World gerade steht. Und ja, ich weiß schon, für viele Leute finden das gerade nicht so lustig.
Ja, es gibt nämlich ein dickes Minus bei Saidi, vielleicht auch bei dir. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe nämlich nicht geschaut.
Herzlichen Glückwunsch.
Bin stark geblieben. Und ja, wann? Am Dienstagnachmittag haben wir diese Folge aufgenommen, eben weil es beim MSCI World eine ganze Ecke nach unten ging und wir gedacht haben, wir machen auf die Schnelle für dich, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, eine kleine Extra-Folge, Geld ganz einfach. Und woran dieses Minus eben liegt und was das für dich heißt, was du machen solltest, das besprechen wir in dieser Extra-Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie.
Ich glaube, es ist schon angemessen. Ne? Also wir reden vom dicksten Minus, zumindest auf Monatssicht, gute 10% Minus seit Corona-Krise. Also seit erstem Lockdown, du erinnerst dich vielleicht, ja, liebe
fast 5 Jahre.
Fast 5 Jahre. Ja?
Oder?
Kommt ziemlich gut hin. Ziemlich genau, seit 5 Jahren ist das dickste Minus, ja? stärkste Rückgang. Wiewohl man natürlich sagen muss, damals waren es irgendwie so irgendwas zwischen -25% und -30%. Also erster Einbruch während Corona war schon nochmal eine ganz andere Hausnummer als das, was wir sehen bis jetzt.
Aber es ist natürlich, also es waren ja so ja, gute 10%. Die der MSCI World nach unten gegangen ist, also schon deutlich spürbares.
Auf Sicht von einem Monat. Ne? Wir reden jetzt hier gerade auf Sicht von 30 Tagen. Aber letzte Woche ging schon ordentlich nach unten. Ja.
Und was natürlich auch interessant ist, die Magnificent Seven, also die 7 Schwergewichte, nenne ich sie mal, quasi das Gegenteil von den 7 Zwergen. Also Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla.
Genau.
Das waren 7, jawohl, ich habe alle. Waren so gute 5-6% im Minus.
Auf Sicht von letzte Woche wahrscheinlich, oder?
Genau.
Ja.
Und seit Dezember sogar 20% ungefähr im Minus.
Das ist schon ordentlich. Ja. Da haben schon wahnsinnig viele Hoffnungen bei den Magnificent Seven drin gesteckt. Ja, was zum einen AI natürlich, ganz klar. Und das Thema hat sich übrigens auch nicht erledigt. Ja, kurz mal gleich schon wieder die erste Beruhigungspille sozusagen. Ja, nur weil jetzt alles voll ist von Trump-Zöllen und Sorgen um die Weltwirtschaft und Handelskonflikten und so weiter, ja.
Oder komische Dinge, die Elon Musk tut, die wahrscheinlich auch den Aktienkurs von Tesla beeinflussen.
Definitiv hat sich das Thema KI jetzt nicht von heute auf morgen erledigt. Also das muss man schon auch sagen. Aber ja, in der Folge von der Wahl von Donald Trump, das spielt definitiv eine große Rolle, haben sich da schon so einige Hoffnungen in den Aktienmarkt eingepreist und haben dann halt seit der Wahl auch zu massiven Kursgewinnen geführt. Und die sind jetzt, wie du sagst, seit Dezember -20% sind halt auch wieder alle weg. Aber nächster Zoom raus, wo sind wir wieder? Wir sind wieder so Größenordnung irgendwie Ende Oktober, Anfang November vor der Wahl von Donald Trump. Also ein bisschen, sage ich schon ganz bewusst hier an der Stelle, Sturm im Wasserglas. Ne? Es war halt alles schöne, heile Welt seit November und jetzt sieht es nicht mehr ganz so rosig aus, aber am Ende ja, sind wir halt wieder da, wo wir vor 5 Monaten wieder waren.
Ganz rechts im Diagramm sind wir ja immer, aber sorry. Ja, aber jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, woran liegt das? Weil klar, es ist im Moment, habe ich schon so das Gefühl, wenn man sich umhört, vielleicht auch für dich zu Hause, wenn du dir den Podcast anhörst oder anschaust, es gibt viele Dinge so in der Weltlage, die beängstigend sind für viele Menschen, aber das spielt ja da gar nicht mal so die große Rolle. Also so ein großer Treiber ist sind natürlich Donald Trumps Zolldrohungen. Die sind, glaube ich, jetzt so in unserem Medienkonsum oder in unserer Wirklichkeit ist es so ein kleiner Baustein, aber jetzt nicht so der ganz große Angsttreiber. Aber es ist natürlich so ein bisschen, hat man jetzt gemerkt, die Börse hat ja lange gedacht, okay, Trump geht jetzt so ein bisschen, er geht quasi ein bisschen in so Gebrauchtwagenhändler-Manier mit diesen Zöllen als Maximalforderung in Verhandlungen rein, um irgendwelchen Ländern Zugeständnisse abzupressen. Aber jetzt ist natürlich für die Investoren an der Wall Street kommt so langsam die Erkenntnis, okay, anscheinend meint er das ja ernst.
Ja, absolut. Also man sieht daran, glaube ich, es ist wirklich, kann man wieder eine super Studie in Börsenpsychologie da betreiben. Und du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja, nimm das ruhig mit, wie so diese Mechanismen, dieses Herdenverhalten, das ist natürlich nichts anderes als Herdenverhalten, funktioniert. Weil allen, natürlich auch denen an der Wall Street und überall auf der Welt, an den Börsen, ist natürlich bekannt, dass Donald Trump hier mit seiner Zollpolitik gedroht hat. Aber genau wie du es gesagt hast, bis jetzt, lustigerweise, hat man nicht so richtig hingehört. Wie du sagst, ne, das waren, hat man so ein bisschen als Drohungen wahrgenommen und gespielt und Deals gemacht. Und jetzt hat sich in den letzten Tagen, Ende letzter Woche, offensichtlich die Erkenntnis dann doch mal durchgesetzt, wie du gerade gesagt hast, dass er es damit halt doch ernst meint. Und noch wichtiger, dass er es nicht nur ernst meint damit, sondern, das ist eigentlich das Entscheidende, und da haben jetzt die Wartungen wirklich so psychologisch umgeschlagen, dass man jetzt auf die Idee gekommen ist, das könnte für die US-Wirtschaft vielleicht doch gar nicht so gut sein. Während ja Trump die ganze Zeit sozusagen laut tönt, dass er natürlich ja die America first, ja, und so weiter, America first, machen will, dass das halt kurzfristig zumindest, mindestens mal kurzfristig, ich glaube auch mittelfristig, keine so richtig gute Idee ist für die US-Wirtschaft. Ja? Warum? Machen wir mal kurz den Hauptmechanismus nochmal auf. Wenn Trump Zölle einführt, da werden Einfuhren nach USA teurer. Die Zoll muss sozusagen quasi an der Grenze bezahlt werden, und zwar von dem Einführenden. Ja, ob das jetzt Walmart ist oder Microsoft oder wer auch, welches US-Unternehmen auch immer, die müssen die Zölle bezahlen. Und was werden sie wahrscheinlich aller Voraussicht nach machen? Sie werden diese Zölle natürlich in Form gestiegener Preise an ihre Kunden, an ihre Konsumenten weitergeben.
Ist ja eine ganz einfache Rechnung. Wenn jetzt der Supermarkt mehr Miete zahlen muss, 5%, dann wird er nicht 5% weniger Gewinn machen, sondern der wird halt alle Waren in diesem Supermarkt einfach 5% teurer machen, damit du als Kunde die höhere Miete bezahlst.
Genau, und falls er es nicht macht, jetzt schon aus Sicht eines Aktienbesitzers, sozusagen, falls er es nicht macht, wird es zulasten des Gewinns gehen, und das ist natürlich für eine Aktie auch nicht gut. So, wenn er jetzt die Preise aber aufschlägt, dann werden wahrscheinlich die Kauflust der Amerikaner, die ja auch einen großen Teil, ja, der US-Wirtschaft ausmachen, weil in der US-Wirtschaft ist der Binnenkonsum sehr viel wichtiger als zum Beispiel bei Exportnation Deutschland, und dann wird die Kauflust der Konsumenten natürlich nachlassen, was insgesamt für die US-Wirtschaft nicht besonders gut ist, führt zu Inflation und so weiter. Das ist alles kein so schönes Szenario. Und nochmal, die Studie in Börsenpsychologie bedeutet, dass jetzt irgendwie gefühlt der Umschlagpunkt erreicht ist, ja, der Hebel ist umgelegt worden von doch immer noch so einem gewissen zögerlichen Optimismus in Pessimismus. Das muss
und
man schon
vor allem, das Interessante ist ja auch, der Auslöser, warum das jetzt umschlägt, ist ja nicht, Trump will Zölle einführen, sondern das ist ja so, Erwartung nicht eingetroffen, ist das, was für das Minus sorgt. Also es ist ja oft, auch wenn jetzt was, wenn ich jetzt sage, in 10 Folgen haue ich Saidi eine rein, theoretisch, dann ist das eine relativ präzise Vorhersage und die Aktienkurse würden das langsam einpreisen. Und es würde aber nur was Krasses passieren, wenn ich jetzt Saidi in 8 Folgen eine reinhaue, genau. Also früher oder gar nicht.
Genau. Es geht immer um die Überraschung sozusagen. Also das, was, und da geht es wirklich um Wahrnehmung, was als Überraschung wahrgenommen wird. Und dazu hat sicherlich auch eine Aussage von Trump beigetragen, die war jetzt nicht die eine Auslöser, ja, aber das ist schon deutlich, dass er zumindest angedeutet hat, dass er dafür, für seine Zollpolitik und all das, alle auch eine Rezession, zumindest eine kurzfristige Rezession in den USA, in Kauf nehmen würde. Und daran kann man halt ablesen, wie nervös der ganze Laden ist. Also mit der ganze Laden meine ich die Börse im Wesentlichen. Wie schnell sich im Moment Investoren auch verunsichern lassen von wenigen kleinen Geschichten. Und dann ist es passiert, das kann man sich wirklich so vorstellen, vorhin habe ich von Herdenverhalten gesprochen. Dann reicht es sozusagen, wenn die Ersten anfangen abzuhauen, auf gut Deutsch, sprich verkaufen. Natürlich sind jetzt massenhaft, vor allen Dingen gerade US-Aktien, aber auch sicherlich ETFs, ganz klar, ja, verkauft worden. Und das beobachten halt andere. Woran? An den ersten kleinen Kursausschlägen, und dann tritt sich von selbst eine mehr oder weniger große Welle los und führt halt zu einem häufigen Verkauf. Die Anleger gehen in europäische Aktien unter anderem, insbesondere, da kommen wir gleich noch drauf, haben sie Dollar in Schweizer Franken und japanische Yen, zum Teil auch in Euro, aber vor allem japanische Yen und Schweizer Franken umgetauscht sozusagen. Ja, und das führt alles zu dem, was wir gerade am Aktienmarkt sehen.
Genau, was dann natürlich der zweite Schritt ist, du hast ja schon die Inflation angesprochen, die laut der Uni Chicago ist ja auch schon die Inflationserwartung gestiegen, und das ist jetzt auch wieder wichtig, es geht gar nicht um die tatsächliche Inflation, aber die Erwartung, dass die Inflation steigt, die macht es natürlich der US-Notenbank, also quasi der amerikanischen EZB, wenn man so will,
der Fed,
macht es ihnen ja schwerer, die Zinsen zu senken.
Genau.
Und das ist eben für deinen ETF eine schlechte Nachricht, weil das macht natürlich Anleihen, also Geldanleihen, wenn man sich zum Beispiel amerikanische Staatsanleihen kauft, attraktiver und Aktien dadurch natürlich im Vergleich unattraktiver. Das ist ja einfach so eine Wechselwirkung. Und das, ja, ist halt für so einen Kurs einfach auch, das schickt den jetzt nicht ins Bodenlose, aber es ist natürlich ein Dämpfer auch für Zukunftserwartungen erstmal.
Genau, völlig richtig, Emil. Die nächste Lektion in Börsenpsychologie, ja. Der Aktienkurs besteht aus, also der Preis für eine Aktie, der Preis für ein Unternehmen besteht aus Erwartungen. Und wie du gerade richtig gesagt hast, bis jetzt waren die Erwartungen so da, dass der Inflationsdruck bisher, ja, in den USA nachlässt und die Fed, die US-Zentralbank, die Zinsen senken kann. Mit anderen Worten, in den Aktienkursen und demzufolge auch in den Gewinnen, künftigen Gewinnen der Unternehmen, waren Zinssenkungen bis zu einem gewissen Grad bereits eingepreist. Und jetzt ist diese, wie du hast völlig gesagt, die Überraschung oder vielmehr die Enttäuschung an der Stelle besteht darin, oh, die US-Zentralbank wird die Zinsen wahrscheinlich nicht so stark senken oder auch gar nicht senken. Oder muss sie im schlimmsten Fall, wenn die Inflation steigt, sogar erhöhen. Davon sind wir noch ein Stück, sind schon ein Stück weg. Und das ist, wie du gerade gesagt hast, für die Gewinne der Unternehmen nicht förderlich und dann gehen Anleger eher aus Aktien raus und eher in festverzinsliche Papiere, in US-Staatsanleihen oder ähnliches. Und ja, das führt dann dazu, dass der Kurs nach unten geht.
Genau. Ja, erste Anzeichen für Rezession hast du ja schon auch schon angesprochen. Aber was dann natürlich noch dazu kommt, wir haben ja parallel, es gibt ja nicht nur die USA. Und wir haben ja parallel, gibt es ja jetzt auch, dass dieser Stein ins Rollen kommt, einmal, dass in Europa massiv in Aufrüstung investiert wird. Also die EU will dafür Gelder locker machen und der deutsche Staat will ja wahnsinnig stark in Infrastruktur und in Aufrüstung investieren. Und das ist natürlich, das sorgt ja auch für so eine Gegenbewegung an der Börse, weil das heißt ja wiederum, dass hier Geld in den Markt kommt. Was ja erstmal.
In den europäischen Markt.
Genau, in den europäischen Markt, was erstmal attraktiv ist. Die EU will ja auch, dass man in europäische Rüstungsgüter investiert, was natürlich für die Aktienkurse von diesen Firmen eine super Nachricht ist.
Nur kurz, ich habe gerade vorhin nachgeschaut. Rheinmetall hat sich ja ganz grob seit, also ungefähr so bis über das letzte Jahr bis jetzt ungefähr verfünffacht. Etwas mehr als verfünffacht sogar.
Ja. Und das heißt natürlich auch einmal, dass es für die europäischen Börsen eine gute Nachricht ist. Und der Euro wertet natürlich auch auf, weil ja auch Währungsflucht quasi stattfindet. Sind ungefähr 3,6%, also relativ deutlich im Vergleich zum Dollar.
Ich glaube in der letzten Woche wieder. Ne?
Also
das,
genau.
Das muss man auch dazu sagen, 3,6% Euro versus Dollar, ja, das ist schon ganz schön ordentliche Bewegung in diesem Wechselkurspaar, in diesem Währungspaar, in diesem kurzen Zeitraum.
Und das heißt aber umgekehrt auch, also einmal macht das natürlich europäische Aktien stärker, was für dich jetzt erstmal gar keine so schlechte Nachricht ist. Die sind ja auch in deinem ETF drin, aber halt mit einem geringeren Gewicht. Aber was da halt auch wichtig ist, wenn jetzt der Euro wertvoller wird, geht es natürlich mit dem Kurs von deinem ETF ein bisschen nach unten, weil ja der Wert der US-Aktien auch sinkt im Vergleich, wenn ich halt einen Euro-ETF.
Genau, also dazu muss man halt immer im Kopf haben, ja, das solltest du also auch mitnehmen sozusagen, der Wert jeder Währung, egal ob das ist Euro, Dollar, Yen, Schweizer Franken oder sowas ist immer relativ. Ja? Es gibt keinen absoluten Wert, sondern nur der Wert, dass wenn wir vom Wert, dass der Dollar gestiegen ist oder gefallen ist, ist das typischerweise immer im Vergleich zu was? Zum Euro natürlich. Oder umgekehrt, der Euro ist gefallen im Vergleich zum Dollar. So, und wenn du richtigerweise sagst, ja, all das, das hat mich übrigens auch überrascht. Es hat mich wirklich überrascht, dass so eine Ankündigung von Union und SPD, ne, dass da, natürlich sind das ungekannte Summen, ja, bis so standen ja so grob 900 Milliarden mal im Raum, klar, über 10 Jahre, ne, also muss man auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, dass das ein Stück weit den Weltaktienmarkt bewegt. Habe ich heute Morgen auch geschaut, so.
Okay, ja, hätte ich auch nicht.
Nicht in dem gedacht. Ausmaß erwartet. Ja. Nicht im Ausmaß erwartet. Aber wie du völlig richtig sagst, dadurch ist der Euro zum Dollar gestiegen. Und was ist dann der Mechanismus? Wir wissen ja, so ein Welt-ETF besteht irgendwas zwischen 60-70% aus US-Aktien, aus Aktien, die in Dollar sind. Und jetzt kurz gesagt, wenn der Dollar fällt und der Euro steigt, dann sind deine, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, deine Dollar-Aktien, die im ETF natürlich drin stecken, in Euro weniger wert. Für deine Dollar-Aktien bekommst du weniger Euro. Und das hat dann zur Folge, du hast es schon angesprochen, ja, dass aus unserer Sicht, aus Euro-Anleger-Sicht, so ein Welt-ETF schlimmer gefallen ist, als wenn du in den USA sitzen würdest.
Das macht jetzt das ganze Problem natürlich noch mal schlimmer. Ist so ein bisschen so die Kirsche auf diesem Eisbecher, den man da bekommen hat als Anleger.
Genau, also vielleicht mal zur Größenordnung. Wenn man nur letzte Woche nimmt, ist so ein MSCI World ETF um so gute 3% gefallen in Dollar. Wenn du in den reinen Dollar gerechnet hast, du sitzt in New York, ja, und hast so ein MSCI World ETF, dann hattest du letzte Woche einen Verlust von guten 3%. In einer Woche. In Euro gerechnet, hier in Europa, betrug der Verlust, du hast es ja schon gerade gesagt, ne, gute 6%. Also fast doppelt so viel. Da sieht man, wie viel dieses Euro-Dollar-Währungspaar an den Verlusten jetzt in dem Fall in Europa ausmacht.
Was da erstmal wichtig ist, bevor dich jetzt so Wechselkursschwankungen verrückt machen, es mittelt sich langfristig aus. Ja. Also jetzt nicht wegen Wechselkursschwankungen überlegen, ob man irgendwelche verrückten Dinge macht.
Bitte nicht.
Das mittelt sich aus, aber wir schauen uns jetzt natürlich trotzdem nochmal so ein bisschen an, was sollte man jetzt tun oder was ist für dich jetzt das, was kannst du machen, was solltest du unbedingt machen? Und Top 1 ist natürlich, auch wenn wir es ganz oft sagen, lass dich nicht verunsichern.
Nein, also wirklich, es ist auch am Ende nicht das Ende der Welt. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Ne? Jetzt haben wir die ganzen Gewinne, seit Donald Trump gewählt worden ist, ja, so der letzten 5 Monate wieder abgegeben.
Den Trump-Bump.
Der Trump-Bump ist wieder weg. Ja? Der Trump-Bump ist dahin geschmolzen. Das ist nicht schön, aber es ist bei weitem halt auch kein Beinbruch. Wenn du jetzt in der unglücklichen Situation bist, dass du erst Ende letzten Jahres angefangen hast mit dem ETF investieren, ist zwar schade für dich, aber am Ende erstens hast du hoffentlich einen Sparplan und kannst dich, das ist ja der große Effekt von so einem Sparplan, dich damit beruhigen, dass du jetzt zu günstigeren Kursen jeden Monat erstmal einkaufst. Und zweitens, solche Kursveränderungen, Kurskorrektur nennt man das jetzt, ja, so eine 10% in einem Monat, das gilt dann als Marktkorrektur oder Kurskorrektur, das ist ganz normal. Und der beste Tipp, den ich geben kann, das ist jetzt hier sozusagen im Podcast nicht direkt vorzuführen, aber mach das einfach mal. Ne? Geh entweder in deinem Online-Banking, in deinem Depot oder auch auf einer Internetseite und nimm deinen ETF, MSCI World oder ACWI oder FTSE Vanguard ETF oder was auch immer, ja. Und den schaust du dir jetzt vielleicht auf Wochen- oder Monatssicht an und siehst, wie das Ding nach unten geht. Und jetzt zoom bitte mal raus. Geh auf die Einjahresansicht, geh auf die Fünfjahresansicht, geh auf die, weiß was ich, 10 Jahres- oder Maximalansicht. Und dann wirst du schnell feststellen, dass diese ganzen Zacken, ja, in Long Run, ja, in dem langen Verlauf immer nur so kleine Zacken sind. Das beste Beispiel jetzt zum Vergleich. Okay, jetzt haben wir so einen Rückgang auf 30 Tage von 10%. Wenn du dir so einen Kurs anschaust, das sieht jetzt erstmal nach einem ordentlichen Zacken aus. Jetzt guck mal die 5 Jahre zurück. Guck mal auf den Corona-Crash, ja?
Ja.
Also den Einbruch im März 2020. Und dann wirst du feststellen, das sieht irgendwie nicht so großartig aus. Damals waren es aber nochmal irgendwas knappe 30%. Ja. Das war schon ganz schön. War schon ein bisschen dramatisch da, damals. Ich meine, es hat uns auch was anderes interessiert. Wir haben uns Sorgen gemacht, dass wir uns anstecken und wir wurden eingesperrt. Wir mussten zu Hause bleiben und so. Ja. Es war schon wesentlich dramatischer. Jetzt, ja, 5 Jahre ex post da hingeschaut, dann ist das irgendwie so ein Zacken da in der Kurve drin, der dich aber
nachher. Heute ist es einem irgendwie wurscht.
Es ist total egal. Ja. Es ist total egal. Und ich sage dir, in, weiß ich nicht, aber davon kann man schon ausgehen, in ein paar Jahren wird dir das, was jetzt gerade passiert, total egal sein. Du wirst wahrscheinlich vergessen haben, dass du diese Podcast-Folge irgendwann dir mal angehört hast.
Und was auch für die große Mehrheit unserer Nutzerinnen und Nutzer gilt, ich habe nämlich in die Statistik geschaut, unsere Nutzer und Nutzerinnen sind zu einer ganz, ganz, ganz großen Mehrheit unter 50. Mhm. Ist für dich sowieso egal, weil wenn du jetzt mal, angenommen du bist jetzt 50, dann hast du noch 17 Jahre bis zur Rente und dafür willst du ja Vermögen mit deinem ETF aufbauen. Das ist wirklich noch viel Zeit. Und wenn du jetzt 30 bist, hast du noch 37 Jahre bis zur Rente. Also jetzt deswegen kein Stress. Das ist wie die Tour de France im Platten auf der ersten Etappe, ist ärgerlich. Aber da bleibt noch ziemlich viel Tour de France übrig danach, um das wieder rauszuholen.
Genau. Und ich würde ja sogar argumentieren, selbst wenn du 70 bist, ja, rechnest du auch damit, dass du noch ein paar Jährchen, um es mal vorsichtig zu sagen, zu leben hast und dich auch davon nicht stressen lassen solltest. Es ist leichter gesagt als zu getan. Aber ich habe schon Respekt vor dem, was Trump und Musk und auch Putin auf dieser Welt noch anrichten können. Aber sie werden es nicht schaffen, die Weltwirtschaft zugrunde zu richten. Das muss man einfach deutlich sagen. Ja? Und das ist das, woran dein ETF hängt. Ja? Es wird nicht auf einmal alles zu Bruch gehen. Und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, jetzt mal nur, um mal ein Lichtschimmer zu nehmen. Ja? Das ganze Thema AI ist deswegen nicht tot. Ja? Okay, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber dieser Trend hat jetzt nicht ganz so viel mit dem Handelskonflikt, mit den Zöllen zu tun.
Ja. Ich glaube auch, es ist erstmal jetzt wichtig, auch einfach trotzdem ja nicht in so ein krass negatives Gedanken, in so einen negativen Gedankenstrudel zu kommen. Also, es ist natürlich ein Rückschlag, das kann man auch gar nicht kleinrechnen, aber denk auch nochmal dran, zum Beispiel wir bei Finanztipp, wir rechnen ja mit durchschnittlich 6% pro Jahr Rendite, wenn du 15 Jahre investiert bist. Und in den letzten 15 Jahren waren es ja 7,7% durchschnittlich. Das heißt, wir waren da drüber. Rein statistisch gesehen ist also erwartbar, dass wir jetzt ein bisschen drunter liegen.
Ich wollte noch gerade sagen, ich glaube, es war der langfristige Durchschnitt liegt bei 7,7%. In den letzten 15 Jahren ist nochmal deutlich mehr gewesen. Letzten 15 Jahre waren eine der besten Börsenphasen aller Zeiten. Und das kann ich auch verstehen. Und gerade, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du jetzt noch nicht so lange dabei bist, ja, und jetzt vor allen Dingen 2024 mitgemacht hast, na, mit irgendwie knappen 30% Gewinn, war 2024 natürlich ein sehr, sehr gutes Börsenjahr. Das ist nicht die Normalität. Die Normalität ist, wie Emil gerade richtig auch gesagt hat, kleine Brötchen backen. Ja?
Wenn 2024 war so ein bisschen, du spielst einmal Lotto und gehst mit 10.000 Euro raus oder so. Also das kann ist nicht die Normalität.
Ganze Zeit genau, das kann nicht die ganze Zeit funktionieren, das wäre schön.
Also wenn es immer funktioniert.
Nein, wo soll das Geld herkommen?
Muss man mal so sagen. Ja. Genau. Aber es ist natürlich jetzt so ein bisschen, was du tun kannst. Und ich habe mal einfach so ein paar ganz simple Schlagwörter mitgebracht. Was du tun kannst, ist, behalt dein ETF, lass deinen Sparplan weiterlaufen. Immerhin mit der kleinen positiven Fußnote, es gibt dann mehr Anteile fürs gleiche Geld. Setz weiter auf einen breit gestreuten ETF, also jetzt nicht irgendwie sagen, oh, jetzt gehe ich auf alles auf Deutschland oder alles auf Rüstungsaktien oder.
Wenn ich da kurz einhaken darf, also zwei Anmerkungen. Das eine ist, wir haben in den letzten Monaten, sage ich mal, schon immer wieder, gerade auch auf YouTube, von Leuten gehört, ja, die halt sehr stark in Tech sind, die sehr viel auf den Nasdaq zum Beispiel gesetzt sind, ja. Da wäre ich schon ein bisschen vorsichtig. Vielleicht ist es jetzt so ein bisschen ein kleiner Warnschuss, kein großer, tatsächlich ein kleinerer Warnschuss vor dem Bug. Stellt euch doch mal mit euren Tech-ETFs ein bisschen breiter auf. Wenn ihr wisst, ja, dass euer Tech-Anteil sehr groß ist, da würde ich schon ein bisschen breiter streuen. Natürlich ist der Tech-Anteil auch in einem MSCI World, in einem All-World-ETF und so weiter erheblich, gar keine Frage. Und ich sage ja auch nicht, dass man jetzt Tech irgendwie komplett verkaufen soll. Um Gottes Willen, das ist nicht der Punkt. Es wird schon weiterhin einer der großen Wachstumstreiber sein. Aber jetzt so viel in im Wesentlichen eine Branche, auch wenn das de facto die größte Branche der Welt mittlerweile ist, ja, zu setzen, ist halt schon schwierig. Und gleiches gilt, wenn jetzt jemand sehr stark nur auf USA gesetzt hat, S&P 500. Auch das ist nicht das Ende der Welt, aber ein bisschen mehr Streuung quer über die Welt schadet sicherlich nicht.
Genau, das ist unsere letzte Option. Falls du wirklich sehr, sehr nervös bist, kannst du natürlich über ein Rebalancing nachdenken. Also einmal zum Beispiel mit einem S&P 500 auch das breiter zu streuen. Oder wenn du sagst, meine Sparrate war immer 80 ETF, 20 in mein Tagesgeld oder mein Geldmarkt-ETF. Aber natürlich ist jetzt mein ETF-Anteil durch die Kursanstiege viel, viel größer. Kannst du da natürlich rebalancen, dass dein Depot auch 80-20 ist. Aber würde ich tatsächlich nur machen, wenn man wirklich sehr, sehr nervös ist, oder?
Genau. Also das ist halt eine Frage, sich selber gut einschätzen zu können. Wenn du jetzt in dir merkst, boah, wenn das jetzt, ich sag jetzt was, nochmal 10% nach unten geht, ja, das würde ich nicht mehr aushalten. Dann würde ich die Panik kriegen, dann würde ich alles weghauen, dann würde ich und so weiter. Dann ist deine Aktienquote definitiv zu hoch. Dann musst du massiv rebalancen, dann musst du wirklich ordentlich Gas rausnehmen. Das heißt jetzt nicht alles verkaufen, aber mehr auf dein Tagesgeldkonto, damit du ruhig schlafen kannst. Ja? Weil, das muss man auch ganz deutlich sagen, nochmal 10% minus wäre immer noch nicht dramatisch. Dann wären wir insgesamt 20% im Minus, ja, hätten damit noch nicht mal alle Gewinne von 2024 abgegeben. Das wäre immer noch, das wäre zwar nicht hübsch, aber es ist weit weg davon, irgendwie total dramatisch zu sein.
Damit sind wir eigentlich schon am Ende von unserer Spezialfolge, Extrafolge, wie wir es auch immer nennen wollen, und kommen natürlich trotzdem zu den Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern. Und die erste kommt von unserer Nutzerin HeyCat und sie will wissen, hey Saidi, was kann ich als Frau gegen Altersarmut tun?
Also die erste Botschaft von mir an der Stelle ist, ja, das, was du gegen Altersarmut tun kannst, unterscheidet sich grundsätzlich natürlich nicht von dem, was Männer tun sollten.
Dazu haben wir auch eine Folge demnächst sogar.
Genau. Vielen Dank dafür und auch der Hinweis gleich auch schon mal, ja, wir bearbeiten das Thema ja auch, beziehungsweise die Kollegin von unserer Finanzinitiative auf Geldreise bearbeiten das. Schaut, hört doch da mal auch den Podcast rein in die Folge auf Geldreise. Und das Wichtigste ist halt, das Problem gegen Altersarmut anzugehen, früh zu erkennen. Das hast du mit dieser Frage ja wahrscheinlich schon getan, liebe Hörerin. Ja. Das Wichtigste ist, geh es möglichst frühzeitig an und tu, was du kannst. Ich vermute jetzt mal, die finanziellen Mittel sind nicht so groß, sonst wäre wahrscheinlich auch der Gedanke an Altersarmut nicht da. Aber es ist nie zu spät, mit dem Investieren zu beginnen. Und wenn es eben geht, auch mit kleineren Beträgen. Und ein Hinweis noch, wenn ein Partner vorhanden ist oder auch eine Partnerin vorhanden ist, ja, darüber sprechen, in der Beziehung haben wir auch neulich schon mal diskutiert, wie man Care-Zeiten, wie man Erziehungszeiten ausgleichen kann. Und zwar finanziell ausgleichen kann. Ja. Ein Partner, eine Partnerin für den oder die anderen in der Beziehung die Altersvorsorge, den ETF-Sparplan ganz konkret übernimmt oder zumindest teilweise übernimmt und damit einen Ausgleich leistet.
Wir verlinken euch auf jeden Fall in unseren Shownotes unter dem Podcast auch die Folge der Geldreise rund ums Thema Ausgleichszahlungen, damit ihr die dann einfach findet. Und die zweite Frage kommt von Relu. Hey Saidi, macht es Sinn, in einen Deutschland-ETF zu investieren?
Ja, pauschal gesagt, nein. Muss man deutlich zu sagen. Jetzt wird wahrscheinlich der ein oder andere Hörer über mich lachen. Warum? Weil wir reden hier die ganze Zeit von -10% im MSCI World. Der DAX sah zuletzt nicht so schlecht aus. Er ist jetzt nicht durch die Decke gegangen, aber der hat den Wert zumindest mal ganz grob gehalten, woran man die Stärke von deutschen und europäischen Aktien natürlich sehen kann. Aber darauf langfristig zu setzen, dass diese 40 deutschen Aktien, wenn man jetzt mal bei, von, gut, es muss ja auch kein DAX-ETF sein, es könnte auch ein breit gestreuterer Deutschland-ETF sein, aber darauf zu setzen, dass jetzt Deutschland die Welt outperformt, kann schon sein, weiß ich nicht, finde ich auf jeden Fall, in jedem Fall nicht genug breit gestreut. Wenn man das jetzt als Ergänzung ins Portfolio ein bisschen aus patriotischen Gründen machen möchte, mein Gott, ja, ist okay, solange das Schwerpunktinvestment immer noch ein Welt-ETF, also breit gestreut ist, kann man das machen. Aber jetzt darauf zu spekulieren, ja, dass nochmal, der deutsche Aktienmarkt, das ist ja auch übrigens nur der deutsche Aktienmarkt, ja, wir wissen ja, dass sehr viele gute deutsche Unternehmen nicht keine Aktiengesellschaften sind und deshalb nicht zu kaufen sind. Ich sehe keinen langfristigen Grund dafür. Und wenn du sehr viel Geld da rein hättest, ja, dann bist du nicht breit genug gestreut. Und das hat die Vergangenheit ja auch schon immer gezeigt. Zumindest, wenn man sich den DAX anschaut, der ist riskanter. Er ist deutlich riskanter als Welt-ETFs. Er schwankt stärker und hat auch langfristig nicht die stärkere Performance gehabt.
Damit sind wir schon am Ende von unserer kleinen Extra-Folge zum Börsentief. Vielen Dank dir, Saidi.
Danke dir, Emil.
Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und falls dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn du uns eine gute Bewertung dalässt. Ganz egal, wo du unseren Podcast anhörst oder anschaust. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Von meiner Seite, Coolness wird sehr gefragt sein in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht auch Jahren. Also, stay cool, bis dann.